Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky im Kreis der Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der NATO-Staaten, dass das Staatsoberhaupt des angegriffenen Landes dazugehört. Diese Botschaft ging vom NATO-Gipfel in Vilnius aus. Ansonsten die Zusage weiterer umfangreicher Waffenlieferungen, aber eben keine Einladung zur Mitgliedschaft in das verteidigungspolitische Bündnis. Mit unserem Osteuropa-Experten Frederik Rother wollen wir darüber sprechen. Herr Rother, wie bewertet die ukrainische Führung den Gipfel?
Der Schlusston von Präsident Zelensky war recht versöhnlich. Er sagte, die Ergebnisse waren nötig auf dem Gipfel und sie waren ein bedeutender Erfolg. Also das war gestern von ihm zu hören. Er bezog sich da wohl auf die neuen Waffenzusagen, die es gab. Deutschland hat ja ein umfangreiches Paket nochmal angekündigt. Frankreich will Langstreckenraketen liefern, auch das Training von ukrainischen Piloten auf den F-16 Kampfjets, das wurde jetzt konkreter. Und Zelensky dürfte eben bei dieser positiven Aussage auch die Sicherheitszusagen im Kopf gehabt haben, die er von den G7-Staaten bekommen hat. Die G7 wollen ja die Ukraine jetzt und auch zukünftig, sollte es eine neue russische Aggression geben, eben die Ukraine schnell unterstützen mit Waffen und auch wirtschaftlichen Hilfen. Ähnlich klang es bei Außenminister Dmytro Kuleba, also dem ukrainischen Außenminister. Er sagte, trotz fehlender Beitrittszusage braucht man jetzt keinen Plan B für die zukünftigen Beziehungen zur Allianz. Das klang also alles schon etwas deutlich anders als zu Gipfelbeginn, wo ja Zelensky auch davon sprach, dass es absurd sei, wenn es keinen konkreten Beitrittszeitplan gäbe. Aber diese Äußerungen, das ganz kurz noch, die haben wohl doch auch für etwas Unruhe und Verstimmung gesorgt unter den anderen anwesenden NATO-Staats- und Regierungschefs. Bloomberg berichtet, dass diese Wortwahl von Zelensky eben kritisiert wurde hinter den Kulissen und dass das Zelensky auch zu verstehen gegeben wurde.
Welche Sorgen sind in Kiew mit Formulierungen über einen möglichen späteren Beitrittstermin der Ukraine verbunden?
Also es gibt einfach die Sorge, dass es generell noch sehr lange dauern kann, bis man der Allianz beitreten kann, weil es eben so unkonkret ist. Da spielt die Erfahrung mit der sehr vagen Beitrittsperspektive von 2008 mit rein. Und auch jetzt im Gipfelabschlussdokument heißt es ja, dass die NATO-Einladung erst erfolgen kann, wenn alle Mitglieder dafür sind und die Bedingungen erfüllt sind, zum Beispiel im Bereich Demokratie und Sicherheit. Das lässt also einfach gewisse Spielräume offen. Das ist eine Sorge die Ukraine. Eine weitere Sorge ist, dass das alles jetzt eben auch von Moskau so verstanden werden könnte, dass die NATO hier Schwäche zeigt und dass das Russland eben nicht abschreckt. Und man muss sagen, auch das eine Sorge, dass eben die ukrainische NATO-Mitgliedschaft, weil sie eben noch nicht fix ist, vielleicht zur Verhandlungsmasse mal wird bei möglichen Friedensverhandlungen zwischen den Kriegsparteien. In diese Richtung äußerte sich zum Beispiel Pavlo Klimkin gestern im DLF, der ehemalige ukrainische Außenminister.
Wie hat das Putin-Regime den Gipfel kommentieren lassen?
Aus dem Kreml hieß es, dass die Sicherheitszusagen der G7-Staaten, die ich eben erwähnte, dass die ein Fehler seien. Der Sprecher von Präsident Putin, Peskow, sagte, wenn man der Ukraine Sicherheitsgarantien gibt, berührt das eben auch Russlands Sicherheit und das sei mit sehr, sehr negativen Folgen verbunden. Das Außenministerium in Moskau warf der NATO vor, in kalte Kriegsschemata zurückgefallen zu sein. Man werde auch rechtzeitig und angemessen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren, hieß es hier. Aber das wurde nicht konkreter bisher. Und das ist auch eine durchaus bekannte Rhetorik aus Russland, dass eben mit ernsthaften Konsequenzen gedroht wird, die dann nicht benannt werden. Das soll auch Ängste schüren im Westen.
Herr Rother, Russlands Militärführung hat den Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten russischen 58. Armee, Iwan Popow, entlassen. Wieso?
Also eine offizielle Begründung gibt es bisher nicht, aber Popow, der rund um Saporischschja stationiert ist oder war, der hat sich selbst zu Wort gemeldet mit einer Audionachricht im Internet, die ihm zugeschrieben wird. Und er behauptet darin, entlassen worden zu sein, weil er den höchsten Ebenen die Wahrheit sagte über Probleme beim Gegenfeuer auf ukrainische Positionen und eben auch über viele eigene Verluste. Er nannte seine Abberufung eine verräterische Enthauptung der russischen Armee in schwierigsten Zeiten. Es gibt auch noch etwas andere Meldungen, die sagen, dass Popow um Rotationen und neue Kräfte bat beim Generalstabschef Gerassimow, der aber eben von Alarmismus und Erpressung gesprochen haben soll und Popow daraufhin entbunden habe. Dieser Vorgang zeigt, wenn er so stattgefunden hat, dass es weiterhin durchaus Unruhe gibt in der russischen Armee, auch in den höheren Führungskreisen, und dass es auch eben aus den eigenen Reihen offenbar weiterhin Kritik gibt an Generalstabschef Gerassimow, der ja auch von Söldnerführer Prigozhin lange sehr scharf kritisiert wurde.
Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergei Naryschkin, hat nach eigenen Angaben wenige Tage nach dem Aufstand der Wagner-Söldnertruppe mit CIA-Direktor William Burns telefoniert. Was ist über dieses Gespräch bekannt geworden?
Also es gibt eigentlich nur Äußerungen dazu von russischer Seite. Die wurden gestern verbreitet über die Nachrichtenagentur TASS. Und da wird Naryschkin eben zitiert mit den Worten, dass er rund eine Stunde mit seinem Amtskollegen Burns gesprochen hätte. Thema sei vor allem die Ukraine gewesen und man habe überlegt, Zitat, was man mit dem Land jetzt machen müsse. Er hätte Burns, so heißt es eben bei TASS, auch Fragen beantwortet zu den Ereignissen vom 24.06. Das war der Tag, an dem es zum Aufstand der Wagner-Truppen kam. Ja, und allzu viel mehr ist nicht bekannt geworden, aber das Telefonat hat es wohl gegeben. Das berichten auch US-Medien. Und klar ist auch, das ist einer der wenigen bekannten Kommunikationskanäle zwischen Russland und den USA, die es noch gibt seit Invasionsbeginn, also diese Ebene der Geheimdienstchefs. Ja, und Naryschkin und Burns trafen sich auch im letzten Herbst tatsächlich persönlich.
Wie hat sich die militärische Lage entwickelt?
Also in der Nacht gab es Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Kiew. Hier wird über mindestens eine Person berichtet, die getötet worden sei. Mehrere wurden verletzt, berichten die Behörden am Morgen. Es wurde auch gemeldet, dass es Explosionen in mehreren Stadtvierteln gab. Es wurde über herabfallende Trümmerteile berichtet, die darauf hindeuten, dass Drohnen abgeschossen wurden. Das sind jetzt die Meldungen von heute früh. Ansonsten fiel noch auf, dass es keine starken Raketenangriffe auf die Ukraine während des NATO-Gipfels gab. Das war schon mal anders in der Vergangenheit, wenn es wichtige internationale Treffen gab mit Ukraine-Bezug, wie beispielsweise der G7-Gipfel. Aber das kann sich natürlich auch jederzeit wieder ändern, sodass es zu stärkeren Angriffen kommt, beispielsweise mit Marschflugkörpern.
Welche sind die größten Probleme für die ukrainischen Truppen gegenwärtig?
Ja, die Ausrüstung ist natürlich ein Problem und generell das Vorkommen an den vielen verschiedenen Frontabschnitten. Wir wissen, dass die russischen Streitkräfte Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten, dass es eben Gegenangriffe geben wird jetzt von der Ukraine. Und es ist weiterhin nicht zu hören, dass es große Fortschritte gibt. Es wurde weiterhin gekämpft. Das ist auch jetzt in den Berichten zu lesen, beispielsweise vom Institute for the Study of War, das US-Institut, das ja die Frontverläufe beobachtet. Aber es wird eben deutlich, dass es keinen starken Fortschritt gibt, vor allem auf der ukrainischen Seite.
Informationen von unserem Osteuropa-Experten Frederik Rother.